HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Weshalb reparieren, was nicht kaputt ist? Gute Frage.
Wir sollten Konversionstherapien in Deutschland verbieten. Homosexualität ist keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig.
Also Konversionstherapien sind für die Psyche der Menschen, die daran teilnehmen, totales Gift.
Das ist von Gebeten über viele andere Methoden bis hin sogar, dass noch Exorzismus praktiziert wird.
Ich habe dadurch ganz starke Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Ich habe mich selber gehasst.
Es ist ganz oft so, dass es infolge von Konversionstherapien Depressionen gibt, Suizidversuche und auch Suizide sind schon passiert.
Ich bin einfach innerlich total durchgedreht. Ich habe ein Doppelleben geführt, habe mich immer schlecht gefühlt.
Lauft nicht zu diesen Quacksalbern. Ihr seid nicht krank und das sollte euch auch niemand einreden dürfen.
Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage stellte sich Herbert Grönemeyer schon in den 80er Jahren. Und er hat eine große Bandbreite männlicher Identitäten besungen. Seit wann ein Mann einen Mann lieben darf, das wissen wir ganz genau. Das war der 11. Juni 1994. An diesem Tag wurde Paragraf 175 des deutschen Strafgesetzbuches abgeschafft. 4 Jahre zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität schon von der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen. Dass Homosexualität weder eine Straftat noch eine Krankheit ist, das sehen oftmals selbsterklärte Therapeuten und religiöse Verfechter der sogenannten Konversionstherapien ganz anders. Seit Jahren werden ihre Versuche, Homosexualität in ein asexuelles oder heterosexuelles Verhalten umzuwandeln, verurteilt, weil sie eben nicht heilen, sondern das Leben vieler Menschen sogar zerstören. Ein Grund, warum Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Pseudotherapien jetzt verbieten will. Schwul. Liebe braucht keine Heilung. So haben wir unsere Sendung heute überschrieben. 25 Jahre nachdem der Paragraph 175 abgeschafft wurde. Wie groß der Druck ist, unter dem Homosexuelle stehen, gerade wenn sie in kirchlichen Kreisen unterwegs sind, das wird in persönlichen Begegnungen deutlich. In den letzten Jahren hat sich schon viel bewegt, aber viele kostet es immer noch Überwindung, von ihrem schmerzlichen Weg zum Coming-out zu erzählen. Besonders wenn Kindheit und Jugend in die Zeit vor 1994 fielen, wie bei Uwe Bernd.
Ich war immer ein braver Junge, zu brav vielleicht. Mit meinen Freunden ging ich zur kirchlichen Jugendarbeit des CVJM. Das Wort evangelikal kannte ich gar nicht. Dort fand ich eine gute Gemeinschaft und manche dieser Christen hatten eine herzliche Ausstrahlung, die mich beeindruckt hat. So wollte ich auch sein. Meine ersten homosexuellen Gedanken und Gefühle verdrängte ich mit aller Kraft, schlicht und einfach, weil ich nicht anders sein wollte als die anderen. Begriffe wie schwul oder coming out konnte ich nicht googeln, denn Google gab es halt noch nicht. Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und schrieb an die Leiterin des Bibelkreises einen handschriftlichen Brief. Liebe Gabi, bitte lach jetzt nicht, manchmal denke ich, ich könnte vielleicht schwul sein. Nach ein paar Tagen war ihre Antwort im Briefkasten: Lieber Uwe, ich habe nicht gelacht, ich habe geweint. Heute weiß ich, dieser Brief war ein Fehler. Gabi konnte gar nicht anders. Es begann eine jahrelange, zermürbende Diskussion über das Wort Gottes. Gabi hat mir alle Bibelstellen im Neuen und im Alten Testament unter die Nase gerieben, aus denen angeblich hervorgeht, dass es eine schwere Sünde sei, wenn ein Mann bei einem Manne liegt. Ich hatte mich gerade unsterblich in Frank verliebt. Diese Gefühle blieben zwar unerwidert, aber sie waren für mich rein und heilig, wie es die erste große Liebe immer ist. Gott ist die Liebe, das konnte doch keine Sünde sein. Muss ich mich jetzt etwa zwischen Gott und meinen ehrlichen Gefühlen entscheiden? Das alles hat mich damals in eine existenzielle Krise gestürzt. Auf einem evangelikalen Kongress habe ich dann in meiner Not bei einem Prediger gebeichtet. In einer kleinen Besenkammer hat er mit mir gebetet und dann feierlich gesagt: Gott hat dich geheilt. Ich ging zurück in den Saal, setzte mich neben eine Freundin und genau in diesem Moment legte Heike ihren Kopf auf meine Schulter. Heute kann ich darüber schmunzeln, aber damals war es für mich ein Zeichen Gottes, ernsthaft. Wir haben dann auch Händchen gehalten, ein bisschen geknutscht, ging so. Also die Heilung war nicht von Dauer. Später habe ich mich dann in eine heterosexuelle Beziehung geflüchtet. Über 2 Jahre waren Petra und ich zusammen und das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Wir haben uns geliebt, aber ich habe sie halt nicht wirklich begehrt. Ich fühlte mich die ganze Zeit, als säße ich irgendwie im falschen Film. Petra war eine tolle Frau. Zuerst dachte ich, mit ihr könnte ich meine homosexuellen Gefühle überwinden. Doch irgendwann hat sie dann gesagt, du flüchtest doch nur vor dir selbst und hat die Beziehung unter Schmerzen beendet. Dafür werde ich ihr immer dankbar sein. Ich brach den Kontakt zu den evangelikalen Christen ab und wechselte die Stadt, denn ich fing an zu studieren. So kriegte ich dann doch noch die Kurve, stürzte mich endlich ins volle Leben. Manches musste ich nachholen. Heute geht's mir gut, ich bin glücklich und zufrieden, alles bestens. Unterm Strich hat mich dieser Konflikt stark gemacht, so leicht haut mich nichts mehr um. Aber ich weiß eben auch, dass manche daran zerbrechen können.
Was Uwe Berndt beschreibt, die Gebete in der Besenkammer und dann der feierlich gesprochene Satz, Gott hat dich geheilt, das ist noch die harmlosere Variante. Es gibt auch Ansätze, die mit Schmerzen oder anderen negativen Empfindungen arbeiten in einer sogenannten Konversionstherapie. Zum Beispiel wird das Bild eines attraktiven Mannes gezeigt, um sexuelle Erregung zu erzeugen, und dann wird ein Brechmittel verabreicht, um so eine Verbindung zwischen Erregung und Ekel herzustellen. Aversionstherapie nennt sich das. Man möchte derartig handelnde, selbsternannte Heiler in Therapie schicken. Gesundheitsminister Jens Spahn versucht nun, diesen Heilern das Handwerk zu legen. Er arbeitet an einem Gesetz zum Verbot solcher Konversionstherapien und will das noch in diesem Jahr umsetzen, wie er heute bekannt gegeben hat. In der Kommission, die zur Vorbereitung des Gesetzes gebildet wurde, wurden auch Menschen angehört, die solche Therapien erlebt haben. Auch Frauen sind betroffen.
Eine lesbische Frau bekommt im Rahmen einer allgemeinen Psychotherapie als Therapieziel empfohlen, ihre Homosexualität zu überwinden. Die Maßnahmen umfassen Lichttherapie und indoktrinierende Gespräche. Als ihr eine Elektroschockbehandlung vorgeschlagen wird, beendet die Frau die Therapie. Es sind Berichte solcher Betroffener, die Jörg Litwin-Schuh-Bartel von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld kaum glauben kann. Er geht davon aus, dass an etwa 1000 Menschen pro Jahr solche sogenannten Konversionstherapien angewendet werden. Besonders drastisch seien die Fälle im religiös-fundamentalistischen Umfeld.
Das ist von Gebeten über viele andere Methoden bis hin sogar, dass noch Exorzismus praktiziert wird, also sogenannte Teufelsaustreibung.
Ein Verbot solcher Praktiken ist aus medizinischer Sicht geboten und rechtlich möglich. Zu dem Ergebnis kommen zwei wissenschaftliche Gutachten und eine Fachkommission, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Anfang April einberufen hatte.
Die Arbeit und die Ergebnisse der Kommission haben mich in meiner Haltung bestärkt. Wir sollten Konversionstherapien in Deutschland verbieten. Homosexualität ist keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig.
Darüber sind sich Mediziner und Wissenschaftler längst einig. Auch darüber, dass sich sexuelle Orientierung nicht von außen verändern lässt. Die sogenannten Konversionstherapien können aber schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben, warnt Professor Per Brieken vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Für Depressivität, Angst, Suizidalität, also Selbstmordgedanken oder auch Versuche und daneben ganz wichtig auf gesellschaftlicher Ebene eine Förderung von Diskriminierung letztendlich über das Angebot solcher Interventionen.
Um solche Konversionstherapien verbieten zu können, müssen laut Professor Martin Burgi von der Ludwig-Maximilians-Universität München rechtlich zwei Dinge beachtet werden. Zunächst muss das Verbot einem öffentlichen Zweck dienen. Das ist der Fall, weil es darum geht, die Gesundheit der Betroffenen zu schützen. Zudem muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Das wäre aus Sicht des Juristen rechtlich möglich, sowohl als Ordnungswidrigkeit oder in bestimmten Fällen auch über die Einführung eines Straftatbestands.
Und zwar gegenüber Ärzten, psychologischen Psychotherapeuten, Heilpraktikern und gewerblichen Anbietern, weil bei dieser Gruppe der sogenannten Professionellen dieser Diskriminierungseffekt natürlich noch mal stärker ist, weil sie eine gesteigerte Autorität in Anspruch nehmen.
Bundesgesundheitsminister Spahn will sich noch vor der Sommerpause mit dem Bundesjustizministerium darüber abstimmen, in welchem Rahmen die sogenannten Konversionstherapien verboten werden sollen.
Nadine Bader über diese Konversionstherapien. Man muss sich das ja immer wieder vor Augen führen. Es ist erst knapp 30 Jahre her, dass die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten genommen hat. Es ist also eine relativ junge Erkenntnis, dass gleichgeschlechtliche Sexualität weder eine Geisteskrankheit noch moralisch verwerflich ist. Und diese Erkenntnis hat sich ja auch noch längst nicht weltweit durchgesetzt. In 72 Ländern wird Homosexualität noch immer strafrechtlich verfolgt. folgt. In 13 Ländern Afrikas und Asiens droht Homosexuellen sogar die Todesstrafe, darunter im Iran, in Saudi-Arabien und Teilen Nigerias. In Deutschland hat man nun also den nächsten Schritt eingeleitet. Therapien, die das Ziel haben, aus einem homosexuellen Menschen einen heterosexuellen Menschen oder zumindest einen keusch lebenden Menschen zu machen, sollen verboten werden. Wir haben das Beispiel gehört von einem schwulen Mann, der inzwischen glücklich lebt mit seiner nicht-heterosexuellen Orientierung und darum lange gerungen hat, der die Kurve gekriegt hat, wie er das selbst sagt, auch mit Hilfe einfühlsamer Freunde. Aber es gibt auch Menschen, die Kurve eben nicht kriegen und das zum Teil auch wegen eines Therapieversuchs. Dr. Jörg Signerski-Krieger ist Sexualtherapeut am Klinikum Oberhausen, wo solche Konversionen natürlich nicht angeboten werden. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Renk.
Was ist Ihnen denn da schon alles zu Ohren gekommen? Mit welchen Mitteln wird versucht, Homosexuelle umzupolen?
Also ich habe jetzt im Januar noch eine Patientin gesehen, die aus einer evangelikalen Kirche zu uns überwiesen wurde, die unter ihrer Homosexualität sehr gelitten hat. Man hat versucht, sie im religiösen Kontext mit Gebeten zu überzeugen, sie unter Druck gesetzt, aus der Familie quasi verstoßen. Sie kam mit einer depressiven Symptomatik, war suizidal, also hat massiv darunter gelitten. Wenn man sich das anguckt, was unter Konversionstherapien angeboten wird, dann sind das Therapieverfahren, die aus dem gesamten Spektrum der Psychotherapie sich bedienen können. Tiefenpsychologische Dinge, wo dann über soziale Faktoren gesprochen werden, über die Kindheit gesprochen wird. Also man versucht, Ursachen zu benennen, diese zu behandeln, die gar nicht da sind. Oder man macht das ganz schlimm, was auch eben im Beitrag anklang, Aversionstherapien. Also man versucht, einen aversiven Reiz zu setzen, damit man nicht ans gleiche Geschlecht denkt.
Sowas, wie ich vorhin erwähnte, wo dann ein Brechmittel verabreicht wird im Zusammenhang mit einem erotischen Bild.
Genau.
Ja, ganz schön widerlich, was man da hört. Von Menschen wird verlangt, sich dann auch von ihrem Umfeld zu trennen. Sie haben auch gesagt, das kann dann oft zu Depressionen führen. Und wohin Depressionen führen kann, das ist ja auch bekannt.
Genau, Richtung Suizidalität im extremsten Fall.
Was ist da so Ihre Erfahrung? Wie viele Menschen sind da heute noch betroffen von solchen Therapien?
Na, das ist die große Frage. Auch das klang eben in Ihrem Beitrag an. Die Magnus-Hirschfeld-Stiftung geht von ungefähr 1000 Fällen im Jahr aus, aber konkrete Zahlen liegen da nicht vor.
Die Kirche ist ja in Teilen noch nicht so weit wie die Weltgesundheitsorganisation. Homosexualität gilt da bei manchem noch als psychische Fehlentwicklung. Da werden wir später noch drauf eingehen in der Sendung. Und in evangelikalen Kreisen wird wohl recht häufig therapiert. Gibt es denn solche Haltungen aber auch bei normal ausgebildeten Therapeuten?
Also mir ist keiner bekannt. Das mag an meinem Umfeld liegen, dass ich nur Sexualtherapeuten kenne und sehr liberale Psychotherapeuten, aber ich kenne auch kein Institut, was das noch lehrt. Das heißt, es findet unterhalb der Oberfläche statt, im Graubereich, im anonymen Bereich, sodass wir als Psychotherapeuten, die professionell arbeiten, davon nur etwas mitbekommen, wenn unsere Patienten das erzählen.
Es hat sich ja in den letzten Jahren einiges getan. Wie erleben Sie das bei Ihren Patienten? Wie viel Scham und Schuldgefühle und Selbstverachtung sind dann noch vorhanden im Zusammenhang mit Homosexualität?
Also ich erlebe das als sehr, sehr geringgradig. Es kommt ein- bis zweimal im Jahr vor, dass das ein Thema ist, dass sexuelle Orientierung ein Thema ist, aber dann wirklich von Patienten, Patientinnen, die aus einem sehr, sehr konservativen Rahmen kommen. Da geht es dann teilweise aber auch nicht nur um die sexuelle Orientierung, auch um andere sexuelle Fragestellungen, wie darf ich mich selbst befriedigen oder darf ich mir Pornografie anschauen.
Welche Möglichkeiten haben Sie denn in der Sexualtherapie? Wie können Sie einem homosexuellen Menschen helfen, glücklich zu leben?
Ja, es gibt zwei Sachen, die man wo man ansetzen kann. Einmal geht es ums Selbstwert, ums Finden des eigenen Selbst, das definieren zu können, klar dazu stehen zu können. Und der nächste Sache ist, beim Outing-Prozess zu helfen. Also wie sage ich das meiner Familie? Wie gehe ich damit um? Welche Risiken gibt es, wenn ich das meiner konservativen Familie sage? Will ich das überhaupt eingehen, das Risiko, so etwas mit dem Patienten werteoffen zu besprechen?
Wie beurteilen Sie diesen Vorstoß jetzt, die Konversionstherapien zu verbieten? Ist das der richtige Weg?
Ich glaube, Aber es gibt keinen anderen Weg, der beschritten werden kann. Allein Aufklärung sorgt nicht dafür, dass dieser Sumpf trockengelegt wird. Und ich halte diesen Vorstoß für wirklich sinnvoll und gut.
Danke, Dr. Jörg Signarski-Krieger. Keiner soll in Deutschland mehr unter einer Konversionstherapie leiden, sagt der Gesundheitsminister und hat ein Verbot auf den Weg gebracht. Damit will er auch erreichen, dass Krankenkassen nicht mehr zahlen müssen für solche Maßnahmen gegen eine angebliche Krankheit, die eben keine Krankheit ist. Anbieter solcher Therapien müssen dann mit Geldbußen rechnen. Schwul, Liebe braucht keine Heilung. HR2 Kultur der Tag, 25 Jahre nachdem der Schwulenparagraf aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde. Der schwule Mann war ja das Ziel der Strafverfolgung nach § 175. Die lesbische Frau blieb von der Verfolgung verschont, obwohl die Nazis darüber diskutierten, den Paragraphen auch auf homosexuelle Frauen auszuweiten. Letztlich wurde die Sexualität der Frau aber so gering geschätzt, dass man von einer strafrechtlichen Verfolgung absah. Das gesellschaftliche Ansehen blieb aber auch den homosexuellen Frauen verwehrt. Auch sie kämpfen noch um ihre Stellung, wie die Autorin Caroline Ehmke, die 2016 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. 2012 erschien ihr Buch »Wie wir begehren«. Wir hören einen Auszug. So und nicht anders.
Ich begehre Frauen. Das wäre mein Satz. Subjekt, Prädikat, Objekt. Das ist zutreffend. In diesem Satz ist das Begehren etwas, das ich tue. Ich begehre Frauen, heißt, ich liebe mich gerne in eine Frau hinein. Ich mag es, eine Frau zu erregen, sie zu berühren, sie zu riechen, zu schmecken, zu nehmen, in die Hand, in den Mund, in und mit meinem Körper. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Das Verlangen hat nicht nur mit mir zu tun, sondern es entsteht zu zweit, miteinander, durcheinander, ineinander. Das Begehren ist auch etwas, das mit mir geschieht, weil es mich erfasst und davonträgt. Ich mag es auch, von einer Frau erregt zu werden, mich berühren zu lassen, genommen zu werden, zu einer Frau zu kommen. Ich begehre Frauen. Von innen betrachtet stimmt das. Es sind sexuelle Praktiken, Formen des Liebens, Arten der Lust, die ich meine, wenn ich sage, ich begehre Frauen. Von außen betrachtet ist es weniger einfach. Von außen betrachtet bin ich homosexuell. Im öffentlichen Diskurs, wenn dieses Begehren verortet werden soll, bin ich lesbisch, schwul, eine Lesbe. Das ist dann schon ein Substantiv. Mal abgesehen davon, dass ich mich selbst so nie bezeichnen würde, ist, wie ich begehre, auf einmal keine Handlung mehr, lebendig, dynamisch, wandelbar. Wie ich begehre, das ist dann eine Identität.
Ist Homosexualität eine Veranlagung, also letztlich von Gott gewollt? Oder ist Homosexualität eine psychische Fehlentwicklung, eine Störung, ein Verstoß gegen das natürliche Gesetz, so wie es im Katechismus steht? Das ist eine Frage, die für gläubige Homosexuelle sehr entscheidend sein kann. Und für die Kirche ist sie es natürlich auch. Im Katechismus steht zwar, dass Homosexuellen mit Achtung, Mitgefühl und Takt zu begegnen ist, aber die Kirche tut sich schwer mit der Achtung. Und in der Folge auch viele homosexuelle Christen mit der Selbstachtung. Und das treibt Menschen dann in diese sogenannten Konversionstherapien. Klaus Hofmeister aus unserer Kirchenredaktion. Der Papst hat Homosexualität schon mal als Mode bezeichnet. Es gibt immer noch Priester, die davon ausgehen, dass man diese sexuelle Orientierung heilen könnte. Wie ist denn die offizielle Haltung der Kirche?
Ja, Sie haben es eben angedeutet. Also im katholischen Weltkatechismus steht, dass die homosexuelle Veranlagung eine ungeordnete Sache ist. Homosexuelle Akte, also die Ausübung der Homosexualität, ist in sich schlecht, so heißt es da. Sexualität muss immer offen sein für die Weitergabe des Lebens. Das ist die Argumentation, die dahinter steht, also eine naturrechtliche Argumentation. Jeder sexuelle Akt muss offen sein für die Weitergabe des Lebens. Deshalb darf man nicht verhüten bei Heterosexuellen und deshalb darf es eben keine homosexuellen Akte geben. Respekt vor Homosexuellen ist das eine, ja, aber man verlangt von ihnen de facto lebenslange Enthaltsamkeit. Und diese Positionen, die da im Katechismus stehen, die klingen also vorsintflutlich oder mittelalterlich, aber sie werden durchaus vertreten. Jüngst hat also der Leiter der Priesterausbildung in der Erzdiözese Köln in einem Vortrag über Homosexualität auch von Therapieformen für schwule gesprochen und er sagte, die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern, das sei im Grunde eine narzisstische Suche nach Männlichkeit. Also es ist nicht so vorsintflutlich, wie man denkt, es wird tatsächlich noch vertreten.
Wir haben gehört, gerade im kirchlichen Umfeld werden dann solche Umpolungsversuche gerne in Erwägung gezogen. Wie ist denn da die offizielle Position jetzt, wo solche Konversionstherapien verboten werden sollen?
Also es gibt eine Äußerung von Papst Franziskus, die Sie eben auch schon angedeutet haben. Der hatte nämlich einerseits 2016 in seiner Schrift Amoris Laetitia über die Freude der Liebe für eine Anerkennung homosexueller Lebensweisen sich ausgesprochen. Und er hatte ja auch einmal auf einem Flug nach einer Reise gesagt, wer bin ich zu urteilen über die Liebe von Homosexuellen? Also da zeigt sich die eine Seite. Dann hat er aber im Dezember 2018 auch wieder in einer dieser Konferenzen, Pressekonferenzen über den Wolken, da ist er immer ein bisschen redseliger gesagt, Homosexualität sei eine Modeerscheinung und er hatte davon gesprochen, Kinder mit homosexuellen Neigungen psychiatrisch behandeln zu lassen. Das hat natürlich einen Riesenaufschrei gegeben, ist ja ganz klar. Und dann hat der Vatikan sich schnell bemüht, das zu relativieren. Und offiziell behauptet, der Papst betrachte gleichgeschlechtliche Liebe nicht als eine psychiatrische Krankheit. Ja, das war dann die offizielle Presseabteilung des Vatikans, die dann nochmal nachschob.
Also da ist es schwierig, das wirklich Offizielle dann rauszuhören. Nun arbeiten ja gerade in der katholischen Kirche besonders viele homosexuelle Männer, was auch nicht verwundert, denn da muss sich dann keiner rechtfertigen, warum er noch nicht verheiratet ist. Warum führt das aber nicht dazu, dass die Rechte Homosexueller in diesem Rahmen besonders gewürdigt werden?
Ja, weil es verboten ist. Also es gibt seit 2010, war das glaube ich, die Anweisung von Benedikt dem 16., dass Priester, die homosexuell sind, nicht als Kandidaten aufgenommen werden dürfen. Das heißt also, Kandidaten, die Priester werden wollen, mit einer sogenannten tiefsitzenden homosexuellen Neigung, dürfen nicht zugelassen werden. Das führt natürlich dazu, dass ein Homosexueller, der Priester werden will, sich erst recht nicht offenbart. Also es ist ein unglaublich tabuisierter Komplex. Man geht davon aus, dass nach konservativen Schätzungen etwa 20-30% der Priester homosexuell sind. Das ist ein Vielfaches der gesellschaftlichen Durchschnittswerte von in Deutschland etwa 7%. Und das heißt, da wird also ein ganzer Komplex einerseits gewusst, jeder weiß das, andererseits aber komplett tabuisiert.
Und das führt natürlich zu immensem Druck. Wie ist das denn in der evangelischen Kirche? Ist da der Umgang mit Homosexualität offener?
Auf jeden Fall. Also das kann man generell so behaupten. Homosexualität im Pfarrdienst ist, soweit ich das jetzt sehe, kein Problem. Vielerorts ist das Zusammenleben homosexueller Pfarrerpaare im Pfarrhaus erlaubt, in Abstimmung mit dem Kirchenvorstand meistens. Es ist die Segnung von homosexuellen Paaren inzwischen überall möglich, in allen Landeskirchen in Deutschland, vielerorts sogar ausdrücklich als Trauung, also nach einem vergleichbaren Ritus wie bei homosexuellen Eheschließungen. Jüngst hat das die Synode von Kurhessen-Waldeck, also in Nordhessen, vollständig geräuschlos beschlossen, dass da also auch Trauungen möglich sein sollen. Also selbst in ländlichen Kirchen ist das Thema im Grunde durch. Es gibt nur noch, soweit ich sehe, eine Landeskirche, die noch nicht so weit ist, in Württemberg. Dort gibt es einen starken Pietismus. Da sind also öffentliche Segnungsgottesdienste noch nicht erlaubt. Allerdings gibt es die Aussicht, dass das ab 2020 dann doch möglich sein wird.
Also in der evangelischen Kirche hat sich schon sehr viel getan, in der katholischen noch nicht so viel. Vielen Dank, Klaus Hofmeister. Das Engagement vieler Homosexueller, die sich öffentlich engagieren für mehr Offenheit, Entspanntheit und Akzeptanz, das hat natürlich dazu geführt, dass sich viel verändert hat. Wie das Engagement auch der Autorin Caroline Ehmke. Es liest Angela Fitsch.
Ich schäme mich nicht dafür, dass ich eine Freundin habe, dass ich liebe und begehre, wie ich begehre. Es bereitet mir Lust und macht mich glücklich, wie ich nie geglaubt hätte, dass ich es sein könnte. Ich möchte nicht anders lieben oder geliebt werden als so. Mir ist es gleich, warum das so ist und ob mein Begehren angeboren ist, genetisch kodiert oder ob es sich entwickelt hat. Es mag in mir angelegt gewesen sein, aber ich habe mich auch dafür entschieden, diese Lust und diese Liebe zu leben. Ich bin darauf nicht stolz. Ich schäme mich nicht dafür. Ich freue mich einfach daran und ich bin dankbar für dieses Glück wie für ein unverhofftes Geschenk. Doch es gibt etwas seltsam Unangemessenes an den Etiketten und Zuordnungen, die die Arten zu lieben einteilen in Sorten wie Tafeln Schokolade, quadratisch, praktisch, gut, als sei damit etwas geklärt, als sei das abweichende Leben und Lieben damit erfasst, als würden damit nicht Grenzen gezogen zwischen dem angeblich richtigen und dem falschen Lieben und Verlangen. Dabei ist meine Lust zunächst vor allem meine Lust. Wie ich liebe, mit wem ich schlafe, wie ich mich in einen Körper hineinliebe, das ist intim, das ist privat. Wie wir uns begehren, wild, zart, radikal, langsam, atemlos, das gehört zunächst einmal mir, uns und niemandem sonst. Mein Begehren ist so privat und intim wie für viele religiöse Menschen der Glaube. Und so wenig sich mit den Labels Katholik, Muslim oder Jude das vielfältige und reiche Spektrum der Frömmigkeit erfassen lässt, so grob und indiskret die Fragen und Unterstellungen bei Muslimen sind, woran sie glauben, wie sie leben, wie eindeutig ihre Zugehörigkeit ist, so grob und indiskret scheinen mir oft die Fragen und Unterstellungen an Homosexuelle.
Schwul. Liebe braucht keine Heilung. HR2 Kultur der Tag. Wir schauen zurück auf den 11. Juni 1994. Wie war das eigentlich damals? Wie kam es dazu, dass der Paragraph 175 endlich gestrichen wurde? Was auch der Mauerfall damit zu tun hatte und wie viele Menschen bis dahin aufgrund dieses Paragraphen verurteilt wurden, das fasst uns Dagmar Pepping zusammen.
Volker Beck erinnert sich gerne an den 11. Juni 1994.
Na, das war für uns eine große Erleichterung und es war ja ein endlos langer Kampf, den Paragraphen 175 und damit die strafrechtliche Kategorie der Homosexualität aus dem deutschen Recht zu bekommen.
Nach 123 Jahren, denn der Paragraph 175, im Volksmund Schwulenparagraph genannt, galt seit der Kaiserzeit. Die Nationalsozialisten verschärften ihn deutlich. Männern, die bei sexuellen Handlungen mit dem gleichen Geschlecht entdeckt wurden, drohten lange Gefängnisstrafen. Während die Bundesrepublik den Paragraphen aus der Nazi-Zeit übernahm, kehrte die DDR zur alten Fassung zurück und schaffte ihn 1968 ab.
Ohne den Fall der Mauer, ohne die Bürgerbewegung in der DDR, weiß ich nicht, ob wir 1994 schon die Streichung des Paragraphen gesehen hätten. Weil er geht ja letztendlich zurück auf gespaltenes Recht im Einigungsvertrag,
sagt der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Beck. Die Politik sah lange keinen Handlungsbedarf. Vor allem die CDU und die Kirchen hätten vor dem Laster und der Sünde gewarnt, sagt Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband Deutschlands.
Da braucht man Paragraph 175 als Damm dafür. Bis 1969 war sozusagen der sittliche Verfall des ganzen Volkes, dann die Drohgebärde, die das legitimierte.
1969 beschloss die Große Koalition eine Strafrechtsreform. Homosexualität war keine Straftat mehr, wenn die Männer älter als 21 waren. Die Zahl der Verfahren ging deutlich zurück. 1973 senkt der Gesetzgeber das Schutzalter auf 18.
Und 1980 war tatsächlich die FDP die erste Partei, die gefordert hat, das zu streichen. Und 1985 waren es dann die Grünen, die als erste Partei einen dementsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht haben.
Bis 1994 gab es nach Schätzungen des Bundesjustizministeriums rund 64.000 Verurteilungen. Es vergehen noch einmal 23 Jahre, bis der Bundestag 2017 die betroffenen Männer einstimmig rehabilitiert. Die Urteile werden aufgehoben. Mögliche Entschädigung 3.000 Euro pro Urteil, 1.000 Euro für jedes Jahr in Haft.
Wir beseitigen heute ein großes Unrecht der deutschen Rechtsgeschichte,
erklärte der damalige Justizminister Heiko Maas. Bis Anfang dieses Monats sind 145 Anträge auf Entschädigung eingegangen. 122 Betroffene haben bislang Geld erhalten. Insgesamt rund 500.000 Euro teilt das Ministerium mit. Dass sich nur so wenige melden, überrascht Volker Beck nicht.
Die meisten sind einfach auch schon gestorben. Es hat einfach auch bei vielen das Leben ruiniert. Und zum anderen wollen manche auch an diesem Kapitel nicht mehr rühren. Dafür muss man auch Verständnis haben.
Seit März können auch nicht verurteilte Homosexuelle eine Entschädigung beantragen. 1.500 Euro für jedes angefangene Jahr Untersuchungshaft, 500 Euro pro Ermittlungsverfahren. Richtig so, sagt Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband.
Weil auch wenn ich in Untersuchungshaft 3-4 Monate saß, das ja Folgen hatte, die meine berufliche Existenz zerstört haben, mitunter zur Enterbung geführt haben. Deswegen ist es gut, dass der Kreis da erweitert wurde.
Beim Bundesamt für Justiz sind bislang 56 Anträge auf Entschädigung eingegangen.
Und auch diese geringe Zahl zeigt, dass die Regelung auch da für viele zu spät kam und dass offenbar viele Betroffene die alten Wunden nicht wieder aufreißen wollen und lieber auf Entschädigung verzichten. Es ist also immer noch ein langer Weg, der da vor uns liegt, bis Homosexualität als eine Spielart des Normalen gilt, akzeptiert von allen, wo sich keiner dafür rechtfertigen muss, ob er nun Männer oder Frauen liebt oder beide oder sich als asexuelles Wesen sieht. Professor Stefan Timmermans ist Sexualpädagoge und lehrt an der Frankfurt University of Applied Sciences. Schönen guten Abend, Herr Timmermans.
Ja, guten Abend.
Sie waren beteiligt an einer großen Studie über Jugendliche in Hessen, die von der heterosexuellen Norm abweichen. Wie geht es denn Jugendlichen heutzutage, die feststellen, ich bin anders, ich fühle mich als Frau von Frauen oder als Mann von Männern angezogen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also man kann das jetzt nicht für alle Jugendlichen gleich beantworten, weil einige können da sehr gut und kompetent mit umgehen, haben viele Ressourcen, die sie dabei unterstützen, mit dem Coming-out gut fertig zu werden. Aber andere haben eben nicht so viele Ressourcen und die trifft natürlich dann Diskriminierungserfahrung viel stärker und die brauchen dann auch viel mehr Zeit für ihr Coming-out als andere Jugendliche.
Wie ist das unter Jugendlichen? Wie akzeptiert ist es da, wenn man eine andere Neigung hat als die Mehrheit?
Es gibt schon Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass das zum einen auch eine Generationenfrage ist. Also wie Sie auch schon vermutet haben in Ihrer Frage, dass Jugendliche da offener sind als ein Großteil der älteren Generation. Aber das heißt natürlich nicht, dass das ein Problem wäre, was in der Schule oder in der Jugendzeit überhaupt nicht auftauchen würde. Wir wissen auch aus Untersuchungen, dass eben die Diskriminierungserfahrung von LSBT-Jugendlichen zum Beispiel bei 80% liegt. Das heißt, ein Großteil der lesbisch, schwulen, bi- oder trans-Jugendlichen machen in ihrer Jugendzeit Diskriminierungserfahrungen. Und von daher ist das schon auch ein Thema, was in Schule oder Jugendarbeit aufgegriffen werden sollte.
Homosexualität ist jetzt seit 25 Jahren straffrei in Deutschland. Das ist ja erstaunlich kurz, aber immerhin auch schon quasi seit einer Generation so. Wie hat sich die geänderte Gesetzeslage denn ausgewirkt? Wie haben Sie das feststellen können in Ihrer Studie?
Da haben wir jetzt konkret in unserer Studie keine Anhaltspunkte drüber gefunden, weil das auch eine kleine qualitative Studie nur war. Aber ich denke, dass solche Veränderungen in der Gesetzeslage schon eine sehr starke Symbolkraft haben. Das heißt, alle die nach 1994 in Deutschland geboren oder aufgewachsen sind, die kennen das nicht mehr, dass Homosexualität unter Strafe steht. Und das ermöglicht ihnen natürlich schon einen wesentlich selbstverständlicheren Umgang mit diesem Thema und belastet auch dieses Thema aus ihrer Sicht nicht so stark, wie das diejenigen, die das noch als Strafe oder als Paragraph 175 in ihrer Kindheit und Jugend mitbekommen haben oder miterlebt haben. Also das ist schon ein sehr großer Unterschied, der sich aber dann wirklich auch über Generationen hinweg dann auch erst wird der sichtbar. Mhm. Also der entfaltet jetzt nicht sofort eine Wirksamkeit in dem Sinne, dass die Diskriminierung sofort merklich abnimmt, sondern das ist ein Prozess, der geht dann über Generationen.
Nun wird der nächste Schritt eingeleitet. Sie sind in der Kommission, die die Bundesregierung geschaffen hat, um das Verbot von Konversionstherapien auf den Weg zu bringen. Was versprechen Sie sich denn von so einem Verbot der Therapien?
Ja, das ist eben auch wieder ein weiteres wichtiges Signal, das deutlich macht, dass es sich bei Homosexualität nicht um eine Krankheit handelt. Das ist es zwar auch schon offiziell nicht mehr, denn es wurde ja 1990 aus der WHO-Liste der Krankheiten gestrichen. Mhm. Aber die Tatsache, dass es solche sogenannten Konversionstherapien noch gibt und dass die in Deutschland angeboten werden, setzt ja auch wieder ein Signal, nämlich, dass es doch einige Menschen in der Gesellschaft gibt, die das für eine Krankheit halten und die es für ratsam oder sinnvoll ansehen, wenn man dagegen etwas unternimmt. Und das ist natürlich gerade für Jugendliche, aber auch für andere Menschen, die unsicher sind in ihrer sexuellen Identitätsentwicklung, kann das natürlich ein schwieriges Signal sein und eine implizite Aufforderung beinhalten, sich dann doch von seiner sexuellen Orientierung, wie man sie spürt oder wie man sie erlebt, zu distanzieren und dagegen etwas zu unternehmen. Also ähnlich wie gegen eine Krankheit.
Wir haben ja auch schon gehört, dass besonders in religiösem Umfeld der Druck besonders groß ist, wenn man nicht der Norm entspricht. Sie haben einen Schwerpunkt, das ist die Bildungsarbeit zum Beispiel in der Schule. Was kann da Schule machen, damit sich Homosexualität nicht mehr so ausgegrenzt fühlt in der Gesellschaft?
Also die wichtigste Aufgabe der Schule sehe ich darin, tatsächlich Information und Aufklärung zu liefern. Und das Wichtige ist ja auch, dass in der Schule alle Schülerinnen oder Schüler, alle Jugendlichen erreicht werden können. Das kann man in der Jugendarbeit zum Beispiel nicht immer unbedingt. Deshalb hat die Schule da schon einen besonders wichtigen Standpunkt. Und da wäre es natürlich auch wichtig, wenn in der Schule vermittelt würde, nicht nur, dass es unterschiedliche sexuelle Orientierungen oder geschlechtliche Identitäten gibt, aber auch zum Beispiel, dass es sinnlos ist, beziehungsweise sogar gefährlich, daran etwas therapieren oder ändern zu wollen. Weil das wissen wir auch aus Berichten von Opfern sogenannter Konversionstherapien, dass die das teilweise dann auch noch Jahre später in Depressionen oder Suizid getrieben hat, Suizidgedanken verursacht hat. Und das ist ja nicht erstrebenswert, dass in einer Gesellschaft solche Tendenzen Fuß fassen können oder sowas vermittelt würde.
Wenn Sie das in der Schule vermitteln wollen, dann brauchen Sie natürlich auch gut ausgebildete Lehrer, die das auch vermitteln können.
Das ist richtig. Die brauchen natürlich dieses Wissen, die brauchen auch die Kompetenz oder die Fähigkeit, solche Themen, die ja nicht so ganz alltäglich sind, die auch ein bisschen persönlicher sind, die gut transportieren und ansprechen zu können. Da würde ich auch sagen, tut der Staat viel zu wenig, weil das in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung eigentlich ein unterrepräsentiertes Thema ist. Aber es geht ja nicht nur um Lehrkräfte, es geht auch um Fachkräfte in der sozialen Arbeit, die wir hier in Frankfurt an der Frankfurt University auch ausbilden. Und da ist so eine Kompetenz wie zum Beispiel die Regenbogenkompetenz, die meine Kollegin Ulrike Schmauch entwickelt und definiert hat, sehr wichtig mitzugeben und also jungen Menschen, die eine Ausbildung im sozialen Bereich machen oder die viel mit Menschen arbeiten und zu tun haben, dass die wenigstens über ein Minimalwissen verfügen zu diesem Thema sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität, um dann im Einzelfall auch vielleicht dann an noch kompetentere Fachkräfte weiterverweisen zu können.
Also da kommen wir dann in den Bereich, wo man merkt, ein Verbot allein ist natürlich viel zu wenig. Da müssen dann begleitende Maßnahmen greifen, um wirklich die gesellschaftliche Entwicklung da voranzubringen.
Das ist völlig richtig und da waren wir uns in der Kommission auch einig, dass es zwar wichtig ist, ein solches Verbot von sogenannten Konversionstherapien auch in Deutschland zu haben, aber dass es eine ganze Reihe von flankierender Maßnahmen bedarf, um dann auch eine größtmögliche Wirkung entfalten zu können.
Professor Stefan Timmermans, Sexualpädagogik und Diversität in der sozialen Arbeit, lehrt er an der Frankfurt University of Applied Sciences. Danke fürs Gespräch. Selbst im offeneren Umgang mit Homosexualität zeigt sich noch, wie sehr wir die Norm verinnerlicht haben, wie lange wir noch brauchen werden, um einfach zu sein. So und nicht anders. Weiter im Text von Caroline Ehmke.
Nicht minder eigenwillig sind die Gespräche, in die ich verwickelt werde, wenn ich von fremden oder flüchtigen Bekannten über mein Begehren ausgefragt werde. Wie geht das, ist einer der Klassiker. Seit wann wusstest du, dass du homosexuell bist? Das ist schon weniger leicht. Seit wann ist einem die eigene Sexualität gewiss? Wie entdeckt man das eigene Begehren? Lässt es sich nur einmal entdecken oder verändert es sich vielleicht? Wird es tiefer, präziser, freier? Wissen denn Heterosexuelle, ab wann sie sicher waren, dass sie heterosexuell begehren? Warum fragen sich das Heterosexuelle nie? Warum sollte Heterosexualität fragloser sein als Homosexualität? Weil das die Norm ist? Weil Normen so verinnerlicht sind, dass sie unbemerkt übernommen werden? Es ist ein Balanceakt zwischen der Forderung nach Anerkennung als Gleiche und der nach Anerkennung als Andere und der Erwartung, dass andere erkennen können, wann das eine und wann das andere angemessen ist, wann es sich richtig anfühlt, als schwul oder als weiblich oder als muslimisch wahrgenommen zu werden und wann es sich verletzend anfühlt. Und es ist ein Balanceakt zwischen der Sehnsucht nach einem dissidenten Lebensentwurf und der Sehnsucht, genauso spießig und bürgerlich sein zu dürfen wie andere auch. Und es ist die Suche nach einer Sprache, in der sich das Begehren artikulieren lässt, ohne indiskret, bekennerhaft oder vulgär zu klingen, in der sich die Vielfalt der Arten zu lieben ausdrücken lässt, ohne Scham und ohne Pein, und in der sich einfach sagen lässt, ich begehre Frauen. Subjekt, Prädikat, Objekt.
Schwul, Liebe braucht keine Heilung. In der Musik war man immer schon weiter, in den Texten, bei den handelnden Personen. Es war früher mehr erlaubt, die Liebe freier als im öffentlichen Leben. Die Musik hat den Weg geebnet, hat Homosexuellen Raum gegeben und Anerkennung und Vorbildfunktion. Klaus Walter über schwulen Pop.
Do you really want to hurt me? Fragt Boy George mit seinem Culture Club 1982. Willst du mich wirklich verletzen? Willst du mich wirklich zum Weinen bringen? Mit solchen Fragen outet sich Boy George als verwundbarer Mann, der sich seiner Tränen nicht schämt. Als schwul muss er sich nicht mehr outen. Alle Welt weiß, dass Boy George Boys liebt. Das bewegte Leben des Boy George wird demnächst verfilmt. Elton John ist schon einen Schritt weiter. Rocketman, seine Lebensgeschichte, läuft schon in unseren Kinos. Bohemian Rhapsody, einer der größten Kinoerfolge des vergangenen Jahres, die Verfilmung des Lebens von Freddie Mercury. Gleich drei schwule Popstars als Helden in Hollywood-Filmen innerhalb eines einzigen Jahres. Es geht voran mit der Akzeptanz von Homosexualität auf dieser Welt. Naja, vielleicht nicht auf der ganzen Welt. In China wurden sogenannte Szenen mit homosexuellen Handlungen aus dem Film rausgeschnitten. Dasselbe passierte in Russland bei Rocketman. Küsse und Sex zwischen Männern fielen der Zensur zum Opfer. Auch Drogenszenen mussten raus. So wird der Spielfilm zum Kurzfilm. Die Show muss weitergehen, einer der letzten Hits von Queen. Der Song wird im Oktober 1991 veröffentlicht. Keine sechs Wochen später, am 23. November, erklärt das Management von Queen, dass Freddie Mercury an AIDS erkrankt ist. Am Tag darauf kommt die Meldung seines Todes. Bis dahin hatte Mercury stets bestritten, infiziert zu sein. AIDS war Kassengift. Show must go on. Auch zu einem öffentlichen Coming-out hat sich Freddie Mercury nie durchgerungen. Die Geschichte der schwulen Emanzipation im Pop, sie verläuft nicht linear und nicht frei von Widersprüchen. Dieses Lied wird in vielen Fußballstadien gesungen, auch in der Bundesliga, wo sich in 56 Jahren noch kein aktiver Spieler zu seiner Homosexualität bekannt hat. Go West, die Village People 1979. Der Song wird zum Hit in schwulen Clubs. Der Westen, der da als gelobtes Land gepriesen wird, steht für San Francisco, das schwule Utopia. Aber die schwule Utopie schlägt bald ins Gegenteil um, in den frühen 80ern.
Als die AIDS-Epidemie anfing und damit perverserweise ja auch ein erneutes Erstarken von Homophobie einherging und dann irgendwelche Prediger gesagt haben, ja, das ist ganz eindeutig Gottes Rache für das lästerliche Leben der Schwulen.
Sagt Jan-Niklas Jäger, Autor des Buches Factually, Pet Shop Boys in Theorie und Praxis. Darin geht es auch um Go West, einen ihrer größten Hits aus dem Jahr 1992.
Damit hatte der Song dann plötzlich eine andere Bedeutung, als die Pet Shop Boys sich ihm annahmen.
Erklärt Jan-Niklas Jäger.
Weil da eben ein Utopia besungen wird, von dem man weiß, dass es gescheitert ist, dass es nicht dazu kam.
Die schwulen Pet Shop Boys stellen Go West auf den Kopf. Aus der hedonistischen Feier der sexuellen Befreiung wird ein hymnischer Abgesang auf die Opfer der AIDS-Katastrophe. Und bald darauf ein Hit in den schwulen freien Fußballstadien. Ein ganz spezieller Treppenwitz der Popgeschichte.
Go West. Ohne homosexuelle Musiker hätten wir so manchen Hit nicht. Freddie Mercury war übrigens auch schon Gast in der Deutschen Eiche. Über die sprechen wir jetzt. Ausgerechnet in Bayern, mitten in München, gibt es ein Wirtshaus, in dem Homosexuelle hochwillkommen sind. Das Haus heißt Deutsche Eiche und besteht schon seit 1872. Was der Besucher in der Gaststube nicht sehen kann, das Areal ist riesig. Über die Jahre wurde immer mehr erweitert, Nachbargrundstücke dazugekauft. Und so kann man dort nicht nur gut essen und übernachten, sondern sich in einem wirklich riesigen Saunabereich allen möglichen körperlichen Freuden hingeben. Dietmar Holzapfel ist Geschäftsführer der Deutschen Eiche. Schönen guten Abend, Herr Holzapfel.
Ja, grüße Gott.
Es gibt das Hotel, das Restaurant, da kann jeder hin. Und dann gibt es noch das Badehaus, das ist den schwulen Männern vorbehalten. Oder verirren sich da auch mal lesbische Pärchen oder Heteros hin?
Eigentlich nicht, außer sie wollen es. Also das ist eigentlich schon der Männerwelt vorbehalten. Aber in der Regel sind das Homosexuelle, die da hingehen.
Wann hat das denn eigentlich angefangen, dass die Deutsche Eiche zum Treffpunkt der Szene wurde?
Naja, das kann man nicht so genau sagen. Also wir wissen, dass die Tänzer vom Gärtnerplatztheater sich dort trafen. Das ist ganz in der Nähe von uns. Und wir wissen sogar, dass Adolf Hitler deswegen dorthin gegangen ist, weil er da die schönen Tänzer gesehen hat. Das war in den Jahren 21 bis 23. Aber da war die Parteizentrale der NSDAP ganz in der Nähe und da gab es auch eine Kneipe. Er ist aber lieber in die Eiche gegangen, man sagt wohl wegen der Tänzer.
Ah ja, und man sagt ja auch, dass Menschen, die nicht dazu sich bekennen, dass sie schwul sind, dann besonders gerne, besonders hart gegen Schwule vorgehen.
So ist es, ja. Das ist trifft vielleicht auch auf Papst Benedikt zu oder auch auf den Herrn Gauweiler. Das wird immer wieder behauptet. Ich weiß es nicht, ob er so ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall war er derjenige, der, als die AIDS-Epidemie nach Deutschland kam oder nach Europa, da war er hier Kreisverwaltungsreferent und da wollte er am liebsten Homosexuelle kasernieren. Und das hat sich aber nicht durchgesetzt.
Aha, die beiden waren jetzt aber noch nicht Gäste in der Deutschen Eiche.
Ich habe mit ihnen nicht geschlafen, ich kann es nicht sagen.
Freddie Mercury war da, ich habe es erwähnt. Was wissen Sie von diesem Besuch? Waren Sie da zugegen?
Leider noch nicht. Da war ich noch Student, aber ich hätte ihn so gern kennengelernt. Er war hier sehr viel, auch zu Zeiten schon, wo Fassbinder auch da war. Es gab eine gemeinsame Muse, das war die Barbara Valentin. Und ja, man weiß heute auch, dass die diejenige war, die auch mit Kokain versorgt hat. Also es war auch immer so ein Kokaintreff, also sehr berauschender Ort.
Ein berauschender Ort in vielerlei Hinsicht. Die Deutsche Eiche ist inzwischen weltberühmt. Sie machen regelmäßig auch Führungen durch das Gebäude. Ich habe ja schon erwähnt, das ist ein riesiges Areal. Wie lange dauert so eine Führung? Was kann man da alles anschauen?
Es erstreckt sich über 5 Gebäude, je nachdem, welche Führung das ist. Also ich hatte heute in der Früh eine, da geht es dann über die ganzen Katakomben, über, wie gesagt, 5 Gebäude. Und da erzähle ich halt auch alles Mögliche über König Ludwig II., auch eben über AIDS natürlich, über Hitler und über die Geschichte des Paragraphen 175. Ich hatte am Nachmittag nochmal eine Führung, die ist dann nur bei uns oben auf der Dachterrasse, weil da kann man natürlich nicht mehr dann in den Betrieb reingehen, wenn da...
Da würden sich schon, die Leute gestört fühlen.
Ja, ne, genau. Und das war, da zeige ich den Leuten von oben die ganze Stadt und so. Also da kommen auch völlig unterschiedliche Gruppen, das ist echt irre. Also Volkshochschule, dann Deutscher Gewerkschaftsbund, Evangelische Stadtakademie, also alles Mögliche. Das ist wirklich sehr bunt.
Das Haus besteht nun schon sehr, sehr lange. Mit wie viel Anfeindungen hatten Sie denn schon zu tun?
Ja, das ist witzig, dass Sie das heute fragen, weil wir hatten heute, als die Tonnen bei uns auf der Straße standen, hat irgendjemand Aufkleber raufgeklebt, schwule Säue. Aha. Und wir hatten zuletzt an Ostern auch so eine Postkarte bekommen, ihr schwulen Säue, ihr Kinderschänder, euch sollte man den Kopf abschlagen und den Schwanz dazu. Und solche Sachen, das hatten wir jetzt über, sagen wir mal, 15 Jahre nicht. Und jetzt geht es auf einmal wieder los.
Wie erklären Sie sich das, dass das jetzt plötzlich wieder aufkommt?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe Angst, dass die AfD dazu beiträgt. Weil das macht solche Denkweise wieder hoffähig. Und da traut man sich dann sowas zu sagen, was vielleicht auch immer schon im Kopf war und vielleicht sogar auch Abwehr von eigenen Gefühlen ist. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, dass diese schwulenfeindlichen Äußerungen von Heteros sind, sondern es kann durchaus sein, dass das sogar Leute sind, die religiös verbrämt sind und merken, dass sie schwul sind und das nicht zulassen können und dann eben diese Aggression nicht gegen sich selber zulassen, sondern eben nach außen ableiten.
Heute ist ja nun ein besonderer Tag. Es ist der 11. Juni und das war 1994 der Tag, an dem der Paragraph 175 abgeschafft wurde. Wie hat sich das in Ihrem Haus bemerkbar gemacht, dass diese Strafverfolgung dann weg war?
Also Sie werden es nicht glauben, die meisten Leute wissen es gar nicht, dass das erst so spät war. Wenn ich meine Führungen mache, dann frage ich das auch immer, wann glauben Sie, wann ist der abgeschafft worden? Mhm. Und dann sagen die Leute immer in den 70er Jahren. Nein, das stimmt nicht. Da ist die verschärfte Form abgeschafft worden. Das war unter Hitler, da hat schon eine leichte Denunzierung dafür gesorgt, dass man ins KZ gekommen ist. Nein, der Paragraph ist erst 94 abgeschafft worden, und zwar wegen der DDR. Die waren nämlich in dem Fall viel progressiver, die hatten den schon längst abgeschafft.
Ja, genau, und dann musste die Bundesrepublik nachziehen sozusagen.
Genau.
Jetzt sind wir auf der nächsten Brennstufe sozusagen. Jetzt hat Jens Spahn eingeleitet, dass diese Umpolungstherapien, diese Konversionstherapien verboten werden sollen. Was sagen Ihre Gäste dazu? Wie wird das diskutiert?
Naja, also das weiß eigentlich ja jeder, dass das nicht geht. Ne? Also entweder hast du diese Gefühle oder du hast sie nicht. Die kann man auch nicht wegtherapieren und das ist völliger Blödsinn. Aber es geht ja hier um eine Therapie und eine Therapie geht ja nur gegen eine Krankheit und Homosexualität ist keine Krankheit.
Nee, absolut nicht. Wie ist das für Sie, der heutige Tag, dieses Erinnern? Haben Sie das in Ihren Führungen heute anders erwähnt, dass das ein besonderer Tag ist, dieser 11. Juni?
Na, das kommt immer bei mir vor. Aber wir haben natürlich heute auch über das Thema Therapien diskutiert. Und das finden die Leute alle völlig unmöglich, weil das kann man einfach nicht therapieren.
Die Deutsche Eiche ist weltberühmt, aber kommt es denn doch manchmal noch vor, dass Leute bei Ihnen essen und keine Ahnung haben, was sich in den weiteren Katakomben da so...
Das mag schon durchaus sein, aber in der Regel wissen die Leute schon, das ist ein sehr liberales Haus und die kommen auch bewusst daher, weil sie das wollen. Sie wollen ja auch ein Zeichen setzen, wir stehen da drüber, wir sind ein liberales Haus und wir gehen da bewusst auch hin.
Ganz herzlichen Dank, Dietmar Holzapfel, Geschäftsführer der Deutschen Eiche in München. Schwul, Liebe braucht keine Heilung. Die Sendung steht Ihnen als Podcast jederzeit zur Verfügung in der ARD Audio App oder auf hr2.de. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.